Ja, ich bin hier nochmal ganz kurz in diesem Kapitel Ezekiel 37, die Vision von diesem Tal mit den Gebeinen und wo Ezekiel da versetzt wird, auch in einer Vision versetzt wird, in dieses Tal voller Knochen. Und glücklicherweise hat er nicht gedacht, das ist eine Vision vom Teufel. Wenn man nur Knochen sieht, kann man das ja vielleicht meinen, das ist bestimmt eine ganz finstere Geschichte, aber er ist in der Vision geblieben und hat immerhin den Herrn gefragt, was ist das hier? Wo bin ich hier? Was ist denn das? Und er sah die ganze Fläche, alles voller Knochen, wie im Horrorfilm. Und dann hat der Herr ihm mitgeteilt, diese ganzen Knochen sind wer? Ja, dies ist meine ganze Gemeinde. Ich meine, wir haben das nicht gesagt, das ist der Herr. Das ist schon mal gut, also das ist Gottes eigener Befund, dass er sagt, diese Knochen, dieses ganze Feld voller Gebein, das ist meine Kirche. Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Sie sagen, unsere Gebeine, sie sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und ich lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und ich bringe euch in euer Land. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne. Aha, daran erkennt man also, dass es der Herr ist. Wenn der Friedhof aufgegraben wird und die Knochen exhuminiert werden oder wie nennt man das, wie sagt man das? Und der Herr untersucht, ob nicht doch vielleicht noch etwas aus diesen Knochen zu machen ist. Und das ist die Hoffnung, dass auch da, wo nur die Knochen von uns übrig sind, da kann noch was draus werden. Da kann der Friedhof noch zu tanzen anfangen. Und als Jesus dann gestorben ist und gibt es da nicht auch eine Stelle, wo viele Gräber sich öffneten und viele, ne, das ist eine seltsame Bibelstelle. Ja. Aber das ist das Zeichen, dass der Herr sagt, daran könnt ihr erkennen, dass ich es bin, wenn ich euch aus euren Gräbern raushole. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Dass ihr lebt. Ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Auch vorher in dem Text ist immer wieder die gleiche Aussage, wenn der Geist Gottes kommt, dann werdet ihr lebendig werden. Komm von den vier Winden her, du Geist Gottes, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, und der Geist kam, und sie standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Ja, Gott ist im Geschäft des Lebendigmachens, das ist ganz wichtig. Er möchte uns lebendig machen und Leben ist sein Kennzeichen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Ich lebe, ihr sollt auch leben und das Leben soll von uns fließen in Strömen, weil die Welt ist voller Tod, oder? Die Welt ist geneigt, Knochen aus uns zu machen und uns alle auf den Friedhof zu legen. Und viele Gemeinden haben sich auch einfach darauf verlegt, Friedhofsgemeinden zu werden. Und sich zu sagen, nur ja, da sind die ganzen Knochen, lass uns die Gemeinde dort aufmachen. Da sind sie ja alle. Aber der Herr möchte uns lebendig machen. Sein Kennzeichen ist immer Leben, Leben, Leben. Könnten wir lebendiger sein, als wir sind? Ja. Ja, ganz genau. Das könnten wir wirklich 10-mal mehr mindestens. Könnten wir lebendig werden. Wir würden nur nicht wissen, was wir damit machen sollen, weil wir das nicht kennen. Wir kennen das überhaupt nicht. Wir wissen nicht, was das ist, lebendig zu sein. Wir meinen, wir haben Theologien darüber, wie das dann ist, aber wie das wirklich ist. Um Jesus herum brach immer das Leben aus und die Kranken wurden dann gesund und die Dämonen sind weggelaufen und die Stummen konnten wieder sprechen und die Lahmen wieder springen und die Hoffnungslosen hatten Hoffnung und ich denke an diesen Lahmen an der Pforte des Tempels, der da von Geburt an lahm gewesen ist und dann kommen die Apostel, wir sprechen hier über Apostel und sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir euch. Manche sagen heute, haben sie Gold und Silber, aber dafür können sie nicht mehr sagen, steh auf. Und ja, das geben wir dir. Und sie haben diesen Gelähmten dann aufgerichtet und der war immerhin von seiner Geburt angelähmt. Der war nicht nur ein bisschen gelähmt, sondern der war sehr gelähmt. Und wenn einer, der so gelähmt ist, ich bin Krankenpfleger, ich weiß, wenn einer so gelähmt ist, da reicht es auch nicht, dass seine Knochen wieder gerade werden. Also da fehlt auch alles andere. Die ganzen Muskeln, da ist ja nichts. Atrophie überall, von Kopf bis Fuß, dieser ist lebendig tot. Und der kommt auf seine Beine und der springt da in dem Tempel rum. Meint ihr, der hat sich gesittet benommen? Oh, hier muss man sich sehr ruhig halten und Kinder dürfen nicht, und Lahme schon gar nicht, dürfen hier nicht schreien, müssen sich benehmen. Und der benahm sich nicht, der sprang dann da durch den Tempel und schrie und lobte Gott und alle liefen zusammen, alle kannten ihn, alle hatten ihn ja schon gesehen, alle sind an ihm vorbeigelaufen. Ja, und jetzt wurde er lebendig. Und immer wenn das Leben ausbricht, ist es ein Skandal. Habt ihr das gewusst? Es ist ein Skandal. Es bringt Durcheinander in die Friedhofsordnung. Es ist nicht dafür gemacht. Sie ist nicht für das Leben gemacht, sondern für die Abwesenheit des Lebens. Aber wenn die Leute anfangen, lebendig zu werden, dann ist das peinlich. Dann ist alles durcheinander. Dann gehen die ganzen Friedhöfe, die Steine, also es wird sehr teuer auch, das muss man alles wieder in Ordnung bringen. Was passiert, wenn die Gräber aufgehen und wenn die ganze Ordnung dahin ist und wenn die Toten sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr tot zu sein, habe ich lang genug gemacht, ich weiß jetzt, wie das ist. Er sieht ja in der Vision die ganzen Knochen und Gott sagt, diese ganzen Knochen sind meine Gemeinde. Ja, ich wollte da und euch nochmal an diese Stelle einfach erinnern, weil das ist so schön und so wichtig, dass es darum geht, dass wir lebendig werden und die Gemeinde sowas von lebendig wird, dass auch das Kennzeichen der Gemeinde ist Leben, nicht Recht haben, Leben. Das Leben hat Recht. Lieber einer, der nicht alles theologisch weiß, aber lebendig ist, als einer, der alles theologisch weiß, aber tot ist. Ja, und ich meine, auch Jesus spricht tatsächlich ja in Offenbarung dann in den Sendschreiben zu einer Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst, aber bist tot. Ja, kann man das zu einer Gemeinde sagen? Ich meine, wir wissen nicht, wie die Gemeinde das aufgenommen hat, als der Brief ankam. Liebe Gemeinde, der Herr lässt euch ausrichten, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Also wir wissen nicht, wie die reagiert haben auf diese Nachricht, wahrscheinlich haben sie den Brief zensiert, und gesagt, das können wir so nicht der Gemeinde vorlesen. Das ist schlecht fürs Geschäft, wenn uns ausgerichtet wird, dass wir tot sind. Ja, und auch heute, ja, kann es sein, dass viele Gemeinden tot sind, aber es ist sehr schwer, dieses Urteil zu ertragen. Aber erst dann, wenn wir sagen, ey, ich bin sowas von tot, ich muss lebendig werden. So viel lebendiger und meine ganze Familie am besten gleich mit. Wir wollen lebendig werden. Und wenn wir das wollen, dann sind wir an unserer ersten Berufung dran. Unsere erste Berufung ist die, wir sollen leben. Wir sollen leben. Bitteschön. Ich meine, du kannst ja an vielem anderen vorbeigehen, aber daran geh bitte nicht vorbei. Du sollst leben. Der Himmel ist ausgebrochen, der Himmel ist gekommen, damit wir leben. Wir haben das Leben verloren im Sündenfall, nicht wahr? Und genau das wird uns wiedergegeben, das, was wir verloren haben, das Leben. Ich weiß nicht, wie wir uns das Leben im Paradies so vorstellen. Vielleicht so wie in den Märchen und so ganz nett und die langweilen sich da so durch ihre Tage. Und keine Ahnung, was sie gemacht haben. Unsere Vorstellung vom Himmel ist meistens sehr mittelalterlich geprägt, sehr eng und sehr blass. Aber wir müssen uns vorstellen, der Himmel ist 100% Leben. Leben pur. Strong. Du musst eher an Urwald denken. So einen richtigen, fetten Urwald, der von ein bisschen unter der Erde bis in 100 Meter Höhe Leben ohne Ende. Boah. Und das Leben möchte sich immer entfalten und das Leben möchte immer neue Formen annehmen und das Leben möchte
möchte sich immer weiter ausdrücken und das möchte überfließen und das möchte immer bunt und vielfältig sein. Und da gibt es nicht eine Sorte Äpfel, da gibt es 5000 Sorten Äpfel und da gibt es nicht eine Sorte Birnen, da gibt es 5000 Sorten Birnen. Und das ist so typisch, ja. Aber weil sich das schlecht verkauft, haben wir 5000 Sorten auf 5 reduziert und haben unsere 5 Standardgemeindeformen. That's it. Es könnten aber 5000 sein. Das ist uns viel zu vielfältig, also reduzieren wir. Wir reduzieren. Das könnt ihr euch merken, das ist ein wichtiges Wort. Reduktion, nicht Entfaltung, Reduktion. Weil wir wollen es kontrollieren. Und das, was reduziert ist, können wir, 5 Sorten können wir kontrollieren, 5000 nicht. Also bleiben wir bei den 5, die wir kontrollieren können. Und das ist das Problem mit dem Leben. Es möchte so vielfältig sein und es möchte ausbrechen und es ist exotisch und es ist anders und es wird unkontrollierbar. Es wird wie ein Urwald, der sein eigenes Wachstum wächst und seine eigene Dynamik hat und in seiner eigenen Synergie schwebt und in seiner eigenen Kraft sich bewegt. Und der Mensch kommt immer und sagt, nein, das müssen wir ausbremsen, das müssen wir sofort beenden, das ist unordentlich, unorthodox, das geht so gar nicht. Lass uns 5 Sorten Primeln züchten, gut ist.
Darf ich mal unorthodox sein?
Ja, noch dieses Mal.
Also, ich will Folgendes sagen, den Himmel stelle ich mir völlig anders vor, nicht mit Äpfeln und was weiß ich, sondern im Anblick Ja. Darauf freue ich mich. Die
genau. Ja. 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 Fragen wir, was die Äpfel davon halten. Gut, okay. Also ganz wichtig, auch diese Dienste, dieser prophetische und apostolische Dienst, der gesunde Dienst, hat immer die Absicht, dem Leben zum Durchbruch zu verhelfen, oder? So, da ist in Wahrheit, sind wir fähig zu sehr viel Leben, aber dieses Leben ist sehr reduziert. Bei uns allen, nicht nur bei Einzelnen, auch insgesamt, als Gruppe. Ist das Leben sehr reduziert und sehr gering und voller Krankheit und voller Ängsten und es ist so ein Schatten von dem, was es sein könnte, wenn wir denn in unserer Kraft wären. Ja. Und ich glaube, dass dieser Dienst, über den wir sprechen und dieses Apostolische und Prophetische, dafür da ist, genau das zu tun, was auch Hesekiel hier getan hat, dass er gesagt hat, ich will den Geist rufen auf diese Knochen und auf das, was so tot aussieht, so hoffnungslos. Es ist ja leicht, über die Knochen zu sagen, ja, die sind tot. Ich prophezeie, du bist die Gemeinde, die tot ist. Ja, das ist leicht. Aber die Propheten und die Apostel, sie sehen in dem doch das Leben. Sie sehen, was das sein könnte, wenn es lebendig wäre, wenn es in seiner Kraft wäre, wenn die Leute in ihrer Freude wären, wenn sie lachen könnten. So, sie sehen das alles vor Augen und sie leiden daran, dass es nicht so ist, dass das, was so stark sein könnte, so schwach ist, dass das, was so schön sein könnte, so hässlich ist, dass das, was so reich sein könnte, so arm ist, dass wir die Gemeinde der Bettler geworden sind, der gelähmt vor dem Haus sitzt und wir kommen gar nicht rein. Ja, ich wünsche uns, dass wir so lebendig werden, dass wir auch tanzen und springen können über das Maß an Leben, das in uns ist und die Leute erstaunt sind. Und zusammenlaufen und fragen, was ist denn das? Das sind doch die Leute, die wir gekannt haben. Wieso sind die denn auf einmal so lebendig? Das ist doch seltsam. Ich erinnere mich in einem Dienst, wo ich im Krankenhaus war, Frühdienst, so 5 Uhr aufstehen, dann irgendwie dahin fallen auf die Station und dann, ja. Und ich war so seltsam lebendig. Ich habe die Arbeit weggehauen mit links und war, aber ich habe das gar nicht so gemerkt, dass ich so viel lebendiger bin wie die anderen. Und dann sagte mir ein Pfleger, was hast du genommen? Was hast du? Hast du Drogen genommen? Was hast du genommen? Das ist doch nicht normal. Du bist hier ja so. Und das war mir ein schönes Zeichen, dass der das sagte, nicht ich, der. Er hat gesehen, ich bin lebendiger wie er. Seltsamerweise, wo kommt das her? Ja, und manchmal, ja, ich höre auf. Jetzt ist Pam dran, um uns weiter darüber etwas zu sagen, wie das mit dem Apostolischen ist. Das war gestern sehr schön, hat mir richtig gut gefallen, euch auch?
Ja.
Ah, das war richtig inspirierend. Das war so, wo wir merken, das stößt in uns das an, was der Herr auch schon in uns tut. Und wir wollen weiter über diese Schwelle gehen. Ich habe von jemand gelesen, der sagte, der größte Teil der Bibel wurde zwar von Propheten und Aposteln geschrieben, doch viele Menschen fragen sich heute, was sind denn eigentlich Apostel? Woran erkennt man sie? Gibt es die überhaupt noch? Der Grund dafür ist, Apostel, heute lebende Apostel, spielen im Leben der meisten Christen und Gemeinden der westlichen Welt praktisch gar keine Rolle. Manche halten sie regelrecht für ausgestorben. In der Welt des Christentums kennt man Pastoren, Evangelisten und Diakone. Man begegnet ab und zu einem Bibellehrer oder jemanden, der ein Waisenhaus in Afrika oder ein Sozialprojekt in Indien betreibt. Es gibt in heutigen Kirchen viele Positionen und Titel, die man im Neuen Testament gar nicht findet. Doch viele Christen sind ratlos, wenn sie erklären sollten, was Apostel eigentlich machen, wie sie funktionieren und welche Rolle sie spielen. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Und jetzt wollen wir dahin auch wieder zurückkehren und hören.